Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der Welt. Heute ist der 12. März 2021. Dieses Format heißt Stabil durch den Wandel und ich begrüße ganz herzlich zu meiner Rechten Andreas Popp.
Zu seiner Rechten. Okay, also auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute ist ein etwas trübes Wetter noch heute Morgen, aber es soll nachher sonnig werden und stahlblauer Himmel. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Der Schnee ist jetzt so langsam am Abtauen. Wir haben heute Plusgrade von 10 Grad zu erwarten. Man mag es kaum glauben. Und nun warten wir ab, was passieren wird.
Also ich bin auf jeden Fall froh, dass die Eisreste jetzt langsam so von den strategisch wichtigen Stellen hier wegtauen. Denn wir sind hier in den letzten Tagen und Wochen nur mit Spikes unter den Schuhen unterwegs gewesen.
Ja, durch das ständige Antauen und dann wieder Festfrieren bilden sich dann so Eispanzer auf den Wegen. Und das ist schon eine ziemlich rutschige Angelegenheit. Aber wir haben es ja voll im Griff und jetzt erwarten wir den Frühling.
Jo, und da freuen wir uns alle. Es ist eine Aufbruchstimmung, aber da fange ich dann gleich mal an mit einem Thema, was eigentlich hier nicht geplant war. Wir haben ja Frühling und Sommer vor uns, Andreas. Das sind ja Jahreszeiten, die auch für Mikroben, Viren, Bakterien keine Hochsaison darstellen, sondern man sagt, oh ja, und dann ist man draußen, Immunsystem, alles paletti. Also als Frau Merkel, als deutsche Bundeskanzlerin letztes Jahr im Sommer die Bevölkerung einschwor auf einen schweren Herbst und im Herbst dann die Bevölkerung einschwor auf einen düsteren Winter, könnte man ja jetzt meinen, wo der Frühling praktisch fast schon angefangen hat, dass sie jetzt sagt, hey Leute, alles super und jetzt haben wir eine gute Zeit. Aber sie hat gestern geäußert, dass sie die Bevölkerung auf weitere 3 bis 4 schwere, düstere Monate einschwört. Verstehst du das? Also so, ich bin natürlich im logischen Denken nicht so gut wie du.
Ja, natürlich verstehe ich das. Ich meine, es zeigt natürlich auch ungefähr, was sie von der Intelligenz ihres Volkes, welches sie regiert, hält. Und das zieht sie ja konsequent durch und irgendwo liegt sie ja gar nicht so falsch. Dann in 3 bis 4 Monaten, dann steht der Herbst wieder bevor und dann wird sie sagen, oh, jetzt kommt der Herbst, die nächsten 3, 4 Monate werden wieder ganz schlimm werden. Und das ist das, was wir seit längerem schon erzählen. Es scheint offenbar ein Dauer-Lockdown jetzt zu erwarten sein, zumindest geplant zu sein, der ähnlich wie die Klimaerwärmung bis zum Jahr 2050 gehen soll, beziehungsweise die Klimaschutzmaßnahmen. Es ist schon irrsinnig, dass man mit derselben Methode dasselbe Volk hintereinander immer so hinters Licht führen kann. Zumindest kann ich das nicht anders sehen.
Selten habe ich einen Geburtstag oder ein Jubiläum so ungerne gefeiert wie dieses, aber gestern war Jubiläum nämlich einjähriges des Lockdown. Vor einem Jahr hat die WHO also weltweit gesagt, jetzt wird's ganz gefährlich, wir haben eine Pandemie. Allerdings sind vorher ein paar ganz kleine Regelungen umgeworfen worden, nämlich zum Beispiel in der Definition, was ist überhaupt eine Pandemie?
Ja, früher war es so, dass eine Pandemie natürlich auch in Verbindung stehen musste mit einem gefährlichen Krankheitsverlauf, den man tatsächlich über eine große Masse analysieren konnte, wo man sagen konnte, die Menschheit ist insgesamt wirklich extrem gefährdet. Wir wissen heute, dass das nicht mehr der Fall sein muss. Es reicht einfach nur die Ausbreitung einer Infektion, ob mit schweren Krankheitsverläufen oder nicht. Heute wissen wir, dass es ja doch vor allem ältere Menschen, sogar sehr alte Menschen betrifft, mit schweren Vorerkrankungen und diese gesamte politische Entscheidung falsch war, wenn man nicht vielleicht etwas anders rein interpretieren wollte.
Du bist aber heute vorsichtig.
Ja.
Warum?
Ich bin gerade dabei, mich mit den Themen hier auseinanderzusetzen, der ganzen Globalökonomie. Und da muss ich permanent auf der Bremse stehen hier bei meinen Analysen. Das ist sehr anstrengend, weil man natürlich auch nicht möchte, dass Veröffentlichungen gleich wieder ausgebremst werden oder YouTube-Videos irgendwann wieder gelöscht.
Ja, wir sind auch sehr dankbar, dass du deine Arbeit unterbrochen hast, um für uns hier diesen ja nicht ganz wesentlichen Podcast mitzugestalten.
Ja, das ist mir natürlich ein tiefes inneres Anliegen. Und wenn ich hier neben dir sitzen darf, bin ich glücklich.
Zu meiner Rechten.
Zu deiner Rechten, genau. Ich bin der Rechte, du die Linke jetzt, oder wie?
Ja, ich bin die Linke zu deiner Linken und du bist der Rechte.
So nämlich.
So bleibt's auch jetzt, zumindest für diesen Podcast. Also, wir erinnern uns, vor einem Jahr trat die Combo vor die Fernsehkameras, die wir inzwischen manche nicht mehr sehen können, andere den Glauben oder das Vertrauen verloren haben und immer weniger Menschen dem noch vertrauen wollen und können, was da verkündet wird. Das darf ich so sagen, weil das sind Umfragen, die das bestätigen. Das muss nicht mal meine persönliche Meinung sein. Also Bundesgesundheitsminister Spahn an der Seite von Kanzlerin Angela Merkel. Und wie sagte neulich jemand, der Hundearzt Lothar Wieler, nein, der RKI-Präsident Lothar Wieler. Und die verkündeten also damals bundesweite Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise. RT Deutsch hat sich mit diesem Lockdown-Beginn befasst. Die haben mal so durchleuchtet, was damals alles sich als erstes zeigte. Und da heißt es hier, was damals sicher auch niemand gedacht hätte, ist, welch strukturelle Defizite die Corona-Pandemie offenlegen würde. Und zwar auf allen Ebenen. Deutschland sei gut aufgestellt, hieß es damals. Die Pandemie lehrt etwas anderes. Sowohl Landesregierungen als auch die Bundesregierung als auch die EU haben in vielen Punkten versagt. Vor allem zeigte sich, wie wenig die einzelnen Ebenen miteinander verzahnt sind. Länder, Bund und EU arbeiten vielfach eher gegen als miteinander. Insbesondere im Hinblick auf die Bundesrepublik lässt sich tatsächlich und berechtigt von Staatsversagen sprechen.
Naja, ich glaube gar nicht mal, dass es so ein richtiges Staatsversagen ist, denn unterm Strich gesehen passieren ja die Dinge, die zumindest im Interesse bestimmter ökonomischer Kräfte auf dieser Welt schon insgesamt passen. Und da wir natürlich wissen, dass nicht alle Politiker, auch wenn sie Fachgebiete bekleiden, die Abstraktionsvermögen zu ihrem Fach tatsächlich beherrschen, gibt es ja immer noch Experten, die sie beraten könnten und ihnen sagen könnten, wie die Zusammenhänge laufen. Und das kann auch ein Politiker, auch in einer oberen Klasse schon verstehen, selbst wenn er keine Ahnung hätte. Es sei denn, es ist einfach nicht gewünscht. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die Regimepolitik von Nordkorea, wo man ja auch letztendlich aufgrund seiner Macht, an die man herangehievt sich selbst hat, auch gar nicht auskunftspflichtig ist, wenn man sich in Widersprüchen verstrickt, sondern dafür hat man seine Presse, die das entsprechend propagandistisch begleitet und keine kritischen Fragen mehr stellt.
Hier wird auch darauf hingewiesen, wie die Vita der Maske lief. Also ich kann mich erinnern, als das damals losging, auch hier in Kanada, Andreas, wir waren, glaube ich, so mit die Ersten, die in die Drogerien gingen und Masken kauften und eben auch Desinfektionsmittel und so weiter, weil wir uns große Sorgen gemacht haben und das zunächst ja erstmal ernst genommen hatten.
Ja, natürlich. Das ist ja auch die einzige seriöse Methode, um mit solchen Dingen umzugehen, vom Schlimmsten auszugehen, aber das Beste zu hoffen. Und bei diesen Informationen, die wir damals hatten, Anfang, also vor einem Jahr so ziemlich, auch die Bilder gesehen haben, die erschreckend waren in China, dann müssten wir natürlich auch davon ausgehen, dass es so in dieser Form wahr sein kann. Und dementsprechend haben wir uns verhalten und dann abgewartet.
Ja, RT Deutsch schreibt hier, was Deutschland angeht, der Umgang mit Masken wurde mehrfach geändert, ist völlig planlos, wirkt willkürlich. Wer sich noch erinnert, ganz zu Beginn der Epidemie galten sie als unwirksam. Ich weiß noch, Frau Merkel sprach ja immer davon, dass sie Virenschleudern seien und hat so ganz fast ein bisschen hoheitsvoll abgewunken, ein wenig spöttisch. Und auch Bundesgesundheitsminister Spahn erhob sich also aus den Sorgen vieler Bürger vor der Gefährlichkeit und sagte, haha, nee, Masken brauchen wir keinesfalls. Ja, und dann heißt es hier weiter bei RT Deutsch, von einer Verwendung wurde abgeraten. Dann waren sie eine der zentralen Waffen gegen die Ausbreitung des Virus. Das Tragen einer Maske wurde für alle verpflichtend. Wenige Monate später wurde erkannt, dass Stoffmasken ihren Zweck nicht erfüllen. Daher wurden medizinische Masken zur Pflicht. Der Pandemieverlauf ließ sich nur davon wenig beeindrucken. Die Zahl der Infizierten nahm ab und wieder zu und wieder ab. Weitgehend unabhängig davon, was man sich gerade vor die Nase binden musste. Der Verlauf der Pandemie in Deutschland gleicht dem in anderen europäischen Ländern, die zum Teil weit weniger einschränkende Maßnahmen ergriffen haben. Generell scheint es, als habe der Lockdown auf den Verlauf kaum Einfluss. Jedenfalls rät die WHO von einer Maßnahme wie dem deutschen Dauerlockdown ebenso ab, wie die EU ihn als zu restriktiv kritisiert. Dessen ungeachtet wurstelt Deutschland weiter wie gehabt.
Naja, das Problem liegt ja natürlich schon darin, dass wir die Infektion überhaupt nicht wirklich zuordnen können, weil uns da die entsprechenden Methoden eines Tests überhaupt fehlen. Der PCR-Test, wissen wir, der misst keine Infektionen, sondern er misst auch Bruchteile von mittlerweile toten Virenteilchen, die überhaupt nicht infektiös sind. Das heißt also, die gesamte Ursache und diese gesamte Bearbeitung und das Zusammenbasteln der Statistiken sagt eben überhaupt nichts aus. Es ist hoch unwissenschaftlich. Also können wir uns doch nur an einem festhalten. Wir sehen die Länder, die keinen Lockdown hatten, und wir sehen die, die Lockdown haben. Und dann stellen wir fest, wie sind die Todesfall- und die Krankheitsraten. Und da stellen wir fest, in beiden Fällen sieht es eigentlich ähnlich aus, sodass diese ganzen Dinge damit schon längst widerlegt sind. Was wir jetzt haben, ist ja eine wissenschaftliche Zurechtdrehung, damit man die Fehlentscheidungen versucht zu argumentieren. Aber wer weiß, was da für Hintergründe eine Rolle spielen.
Ja, und während also in Deutschland immer wieder die Lichter ausgehen und die deutsche Kanzlerin den Menschen absolut keinen Mut macht, aber auch noch nie gesagt hat, Kinder, geht raus und bewegt euch und ernährt euch gesund und legt euch einen kleinen Garten an, damit ihr ein bisschen Bewegung habt und euer eigenes Gemüse, während sie auch nicht sagt, die Lieferketten sind gefährdet und sorgt vor, baut vor, kocht ein, friert ein, das sagt sie alles nicht, sondern sie sagt, oh, es wird noch viel schlimmer werden und wir haben jetzt weitere schwere Zeiten vor uns. Und genauso Jens Spahn als Gesundheitsminister. Normalerweise ist es ja so, dass ein Gesundheitsminister auch seinem Namen Ehre machen sollte, aber er ist, glaube ich, eher so jemand, der sich um die Deals kümmert, wer wo was am besten bestellt. Und ich will da gar nicht weiter reingehen. Ich habe vorhin ein Bild reingepostet, das ist ganz spannend. Da heißt es sinngemäß, dass er sich vertan hat bei der Bestellung von zig Millionen Dosen. Und dann sieht man halt ein paar Bierdosen Astra. Und
eine Hamburger Brauerei, muss man dazu wissen. Für die Süddeutschen, die wissen, glaube ich, gar nicht, dass Astra auch eine Brauerei ist in Norddeutschland, in Hamburg. Und er hat aus Versehen dann eine große Palette Astra Bier bestellt in Dosen.
Ja, gut, dass du das nochmal klarstellst. Das wäre mir natürlich entgangen oder ich hätte es jetzt nicht erläutert. Es ist auch ein Hamburger Nachrichtenmagazin, nämlich der Spiegel, der Frau Merkel zitiert hat. Da heißt es, von allzu großem Optimismus war bei Angela Merkel nicht die Rede, als die Kanzlerin ein öffentliches Digitalgespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hilfs- und Krisentelefonen führte. Das sind jetzt noch 3-4 schwere Monate, so wörtlich. März, April, Mai, Juni. Die Corona-Lage in Deutschland werde noch bis in den Sommer angespannt bleiben. Aber danach würden die Effekte des Impfens, ich kann das Wort Impfen nicht mehr hören, in Deutschland deutlich werden, gab Merkel eine Einschätzung. Dann wird es deutlich besser, aber im Augenblick fällt jeder Tag schwer. Das merkt man ja jedem an, gestand die Kanzlerin ein. Der Frühling mache zwar manches leichter, lasse aber auch die Einschränkungen mehr spüren.
Ja, es ist so zynisch, das ist ja wirklich kaum auszuhalten. Also das hat sie ja vor einem Jahr auch gesagt, nur noch ein paar Monate und dann wird's wärmer und dann wird's sowieso wieder besser und dann kommt auch irgendwann eine natürliche Immunität. Aber nein, jetzt ist es natürlich die sogenannte Impfung, die ja eigentlich gar keine Impfung ist, sondern eine gentherapeutische Behandlung. So ist es ja der richtige Fachbegriff dafür. Aber mittlerweile sind es eben tatsächlich mehr oder weniger von oben herunter diskutierte und diktierte Maßnahmen. Und da wird auch nichts mehr hinterfragt.
Ja, wenn es um die gentherapeutischen Maßnahmen geht, da zitierst du den Immunologen, Epidemiologen, Toxikologen und Biologen Professor Dr. Stefan Hockerts. Mit dem haben wir nämlich, oder ich habe vorgestern ein Interview mit ihm geführt. Das wird auch demnächst veröffentlicht werden. Und der spricht natürlich ganz klare Worte als absoluter Fachmann und Experte. Und auf das Interview darf man echt gespannt sein.
Ja, also ich war zutiefst berührt und auch wirklich überrascht über die Offenheit, über die Hockerts tatsächlich in seiner hohen Kompetenz die Zusammenhänge darstellte.
Das tut auch gut, weil man nämlich viele Befürchtungen, die man als normal denkender, logisch denkender Mensch oder weitgehend logisch denkender Mensch für sich immer wieder so Fragen stellt und sagt, das kann doch nicht sein, da stimmt doch irgendwas nicht. Und all das, vor allem mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen, das beschreibt er in diesem Interview, das ist auch seine Zielgruppe. Natürlich sind wir es alle, aber er sagt, wir haben die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen. Und wenn wir der nicht gerecht werden, dann gnade uns.
Ja, und für mich war das Beeindruckendste, dass er quasi die offizielle Verschwörungstheorie eines Impfstoffs widerlegte und das Ganze wissenschaftlich. Es gibt gar keine Impfstoffe, es gibt nur gentherapeutische Behandlungen.
Ja, wir werden das Interview zwar bei YouTube hochladen, aber wahrscheinlich auch gleich noch woanders. Wir haben uns bemüht, wirklich juristisch, politisch korrekt zu sein, so es ging. Und aber die finden ja oft was, wenn ich sehe, wer hier alles schon gelöscht wurde. Naja, egal. Das gehört halt auch zu solchen spannenden Zeiten dazu. Andreas, du hattest vor einiger Zeit dich schon mal mit einer Verfassungsbeschwerde beschäftigt des Berliner Richters Peter Schleiter. Und der geht ja, also der hat jetzt privat Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnormen und Landesnormen zur Pandemiebekämpfung eingereicht. Außerdem hat er mitbegründet das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte. Also zunächst mal, es gibt immer wieder Hoffnung am Horizont. Solche Menschen gibt es. Er hat sich die Arbeit gemacht. Ich glaube, das ist ein 200-Seiten-Papier. Und er hat Welt Online ein Interview dazu gegeben. Wir hatten das schon vor, ich glaube, mindestens einem Monat im Programm, weil nämlich der Jurist Carlos Gebauer und ein anderer Journalist noch ein Interview geführt hatten mit Schleiter für die Achse des Guten. Und die Welt geht hier aber auch, muss man jetzt sagen, zwar ein paar Wochen später, aber immerhin sehr kritisch in die Thematik rein. Und da fragt man ihn am Anfang, Sie halten also die deutsche Pandemiepolitik für verfassungswidrig, unterstellen Sie den handelnden Personen Absicht? Ist ja schon mal eine kühne Frage. Und Schleiter antwortet, wenn ein Politiker es für möglich hält, dass er gegen die Verfassung verstößt, aber trotzdem handelt, weil es ihm wichtiger ist, ein anderes Ziel zu verfolgen, dann ist das vorsätzlich im juristischen Sinne. Das gilt ähnlich für einen Raser, der eine Tötung zwar nicht beabsichtigt, aber billigend in Kauf nimmt. Und zwar auch dann, wenn er es nur für möglich hält, dass durch sein Handeln jemand ums Leben kommt. Überträgt man die strafrechtlichen Grundsätze des sogenannten Eventualvorsatzes und des Unrechtsbewusstseins, die Paragraphen 16 und 17 Strafgesetzbuch, auf die Politik, dann kann man zumindest die Frage stellen, ob hier ein vorsätzlicher Verstoß gegen den Amtseid vorliegt, den sowohl Bundespräsident als auch Bundeskanzlerin und Bundesminister nach Artikel 56 und 64 des Grundgesetzes geleistet haben, nämlich wörtlich, ich schwöre, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen werde, so wahr mir Gott helfe.
Ja, und da beginnt natürlich irgendwann die Frage nach dem Meineid, die gestellt werden muss. Ja, also wir haben ja den Vorsatz und den bedingten Vorsatz, das kennen wir aus dem Zivilrecht. Und da bedeutet es natürlich dieses billigend in Kauf nehmen der schweren Schädigungen, die eigentlich bekannt sind und die man hätte wissen müssen und wissen konnte, mit mit einem normalen menschlichen Sachverstand und mit einer logischen Herangehensweise und man es dann trotzdem macht, dann kann man hier von Vorsatz sprechen. Es ist also keine Fahrlässigkeit, also die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht zu lassen und zu sagen, okay, wir haben da nicht genau hingeguckt. Man wusste sehr genau, welche Schäden man dort verursachte und hat sie billigend in Kauf genommen. Eventuell sogar, das muss man ja schon planen, bei der Sachlage, die tatsächlich vorhanden war, sogar forciert diese Schäden.
Ja, und auch der Richter Schleiter, der gefragt wird, wann er begonnen habe, die Lockdown-Strategie in Frage zu stellen, antwortet: Als die ersten Zahlen rauskamen, Anfang April letzten Jahres, habe ich gesehen, dass zum Zeitpunkt des Lockdowns am 22. März der R-Wert schon wieder unter 1 gesunken war. Und da sagt er, ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und die Politik verkauft uns den Lockdown als zwingend, um die exponentielle Ausbreitung zu unterbinden. Ich habe dann alles gelesen, was mir in die Hände kam und versucht, die Sachen zu verstehen. Und ich fing an, erste Aufsätze und Kommentare zu lesen, juristische Sachen. Für mich war entscheidend, wie geht die Politik mit den Tatsachen um? Wie transparent handelt sie? Wird die ganze Bandbreite von möglichen Sachverständigen abgebildet? Nur wenn man alle Seiten hört, kann man sich eine Meinung bilden. Und dann erläutert er, wie die Sachverständigen dort ausgewählt wurden. Er sagt also, bereits am 2. April gab es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, also des eigenen Hauses. Bei verständiger Lektüre kommt es zu dem Ergebnis, dass die damaligen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, welche Grundlage für weitreichende Eingriffe waren, verfassungswidrig sind. Am 9. September gab es eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages, jetzt wird es spannend, auch mit Stellungnahmen der Professoren Thorsten Kinggren, Ferdinand Wollenschläger und Michael Elika. Kinggren und Elika haben dezidiert dargelegt, dass verfassungswidrig ist, was gerade stattfindet. Nur Wollenschläger war wenig konkret und hat nicht kritisch Stellung bezogen. Bei der nächsten Anhörung am 12. November zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes waren dann die beiden Kritiker Kinggren und Elika schon nicht mehr da. Dafür wieder Wollenschläger.
Tja, also dass die Verfassungswidrigkeit hier außer Frage steht, das dürfte jedem klar sein. Was für mich interessant ist, dass dieser kritische Jurist sagt, dass der R-Wert bereits unter 1 war. Unter 1 bedeutet, dass das Virus rückläufig war und sich nicht weiter ausbreitete. Unter 1 bedeutet, es geht zurück. Über 1 bedeutet, es breitet sich aus und das kann auch im normalen Bereich sein. Wobei, wenn man hier noch die Berechnungsgrundlagen der Tests zugrunde liegt, weiß man, dass sie auch falsch sind. Das heißt, unterm Strich gesehen war es wahrscheinlich weit, weit unter 1 und man hätte alles abbrechen können. Wenn wir aber heute wissen, dass wir in demselben Atemzug die Pandemie mit der Klimapolitik in Verbindung bringen. Und wir wissen, wie die Zahlen der Klimapolitik durch den IPCC, das ist dieser sogenannte Klimarat weltweit, ständig bereinigt wird um kritische Wissenschaftler, die nämlich etwas widerlegen, was im Klimarat dargestellt wird. Dann wundert es einem auch nicht, dass mit denselben Mechanismen auch die Pandemieberechnungsmethoden zugrunde gelegt werden und dadurch ganz konkrete Ziele verfolgt werden.
Ja, und das ist ja offenbar also hier auch passiert. Diese kritischen Professoren durften dann beim nächsten Mal, als es wirklich um die Abstimmung des Infektionsschutzgesetzes ging, nicht mehr auftreten. Und etwas Ähnliches ist dann nochmal passiert. Er sagt, bei der Anhörung sind auch zwei mutige Frauen aufgetreten, Andrea Kiesling und die Professorin Annika Klafki. Die haben auch beide gesagt, verfassungswidrig, wie die weit überwiegende Mehrheit der insgesamt angehörten Staatsrechtler. Als es Anfang Januar in der Bund-Länder-Konferenz um die Verlängerung des harten Lockdowns ging, wurden als Sachverständige diese beiden Frauen nicht mehr gehört, sondern die üblichen Mediziner, Epidemiologen und Physiker, die die Regierung so, das ergänze ich jetzt hier, um sich schart.
Tja, das ist also quasi eine nicht ergebnisoffene politische Grundhaltung, aus der man Entscheidungen heraus ableitet, sondern ergebnisorientiert, ganz klare Geschichte. Und da wird natürlich auch über das Grundgesetz, was hier als Verfassung bezeichnet wird, ganz locker mal drüber hinweggebügelt. Aber das sind die Systeme, wenn natürlich die demokratischen Prinzipien ausgehöhlt werden und sich ein Regime an die Macht hievt durch diese Ermächtigung, durch das Infektionsschutzgesetz.
Ja, Richter Schleiter sagt, also auf die Frage, ja, wir leben ja in einer Pandemie, heißt es immer, da muss man dann natürlich Einschränkungen aller Art hinnehmen. Und da sagt er, aber es gibt eben nicht das Supergrundrecht Leben. 83 Millionen Menschen haben in Deutschland als Grundrechtsträger eine Vielzahl von Bedürfnissen. Diese sind durch einen ganzen Kanon an Grundrechten geschützt. Diese Rechte sind auch Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Wenn der Staat da rein eingreifen möchte, muss er das immer legitimieren. Es muss eine Güterabwägung stattfinden bei widerstreitenden Grundrechtsinteressen. Ich möchte meine Familie sehen, ich möchte mein Geschäft öffnen. Auch das sind Grundrechte, so Schleiter. Die Frage, ob eine Maßnahme verfassungsgemäß ist, kann man nicht einseitig an ein oder zwei Grundrechten festmachen. Durch die Pandemiebekämpfung sind über 80% aller Grundrechte betroffen. Die müssen alle abgewogen werden und diese Abwägung sehe ich nicht. In den Begründungen der Verordnung steht fast immer nur, dass das Pandemiegeschehen dynamisch ist und man verhindern muss, dass sich das Virus ausbreitet. Dabei ist noch nicht einmal klar, ob die Maßnahmen wirklich dem Gesundheitsschutz dienen, dass mit der Arbeitslosigkeit immer auch die Suizidrate steigt, dass sich fehlende Schulbildung auf die Lebenserwartung von Kindern auswirkt. Auch das sind Gesichtspunkte, die man in die Waagschale werfen müsste. Erst dann kann man die Rechnung aufmachen. Der verfassungsrechtlich zwingende Ausgleich der Grundrechte untereinander kennt kein Whatever it takes.
Ja, genau so sehe ich das auch. Und wenn man dann sieht, dass die Maske ja noch nicht einmal vor Viren schützt, das kann man übrigens in jeder Packungsbeilage lesen, dass gegen Viren diese Masken eben nicht ausgelegt sind. Das können die gar nicht. Wobei das jetzt nicht zu dieser grundsätzlichen juristischen Frage gehört, ist es verfassungswidrig oder nicht. Nein, hier werden Menschen in den Grundrechten sogar in der Atmung, ich meine, Schlimmeres gibt es nicht, in der Atmung behindert. Das heißt, die Menschenwürde ist unantastbar, das Leben ist unantastbar und das Leben wird dramatisch beeinträchtigt, wenn ich in meiner Atmung behindert werde. Ganz eindeutige Geschichte und es ist so wichtig, dass diese Dinge endlich auf den Punkt kommen. Aber entscheidend ist, die Leute machen einfach mit und vergessen sogar nach Feierabend die Maske abzumachen, offenbar.
Ja, deswegen versuchen wir ja immer wieder hier auch solche Stimmen zu Wort kommen zu lassen, damit die Relation mal dargestellt wird, dass also nicht alles sakrosankt ist, was da in Berlin erlassen wird. Und Richter Schleiter sagt zum Beispiel, was gerade in Deutschland stattfindet, hat eine Dimension, die man sich eigentlich nur in einer Notstandsverfassung vorstellen kann. Und dann wird er gefragt, was ist denn eine Notstandsverfassung? Und er antwortet, es gibt Vorschriften im Grundgesetz für verfassungsrechtliche Notstände. Im Kriegsfall etwa greifen Abläufe, die ein erleichtertes Regieren durch erleichterte Gesetzgebung ermöglichen. Momentan kommen wir unter Umgehung dieser Vorschriften zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Rechtswirklichkeit ähnelt der einer Notstandsverfassung, aber unter Unterlaufen des gesetzlichen Gefüges. Das ist natürlich eine hammerharte Aussage.
Ja, zumal wir keinen Notstand haben und heute beweisen können, dass wir ihn nicht haben. Nochmal, sehen wir die Länder mit Shutdown, sehen wir sie ohne Shutdown und sehen, dass die Ergebnisse identisch sind, dann ist das bestehende Shutdown-System damit auch widerlegt.
Ja, und während diese Dinge alle passieren und wir versuchen hier also die Themen, die zu diesem Lockdown, Shutdown gehören, hier immer wieder auch zu besprechen. Also nicht nur die Freiheitseinschränkungen der Bürger, die Not der Kinder, die Not der Unternehmer, des Mittelstandes, haben wir vorgestern gerade viel drüber gesprochen. Außerdem, wir haben hier eingehend darüber diskutiert, dass zum Beispiel die Lieferketten in Gefahr sind. Das wird ja in den Medien, in den Quantitätsmedien immer wieder versucht, ja so ein bisschen unter der Decke zu halten. Und währenddessen entwickelt es sich aber langsam und allmählich. Und nun ist es auch so, wir haben ja auch gesprochen über die Lieferengpässe und in dem Zuge kam ja auch die Information, dass man das Angebot in den Discountern und Supermärkten in den nächsten Wochen und Monaten erheblich einschränken wird. Und das ist jetzt tatsächlich auch passiert, nämlich dass, das hat gerade gestern NTV gemeldet, dass Rewe beispielsweise bereits beginnt, Produkte aus dem Sortiment herauszuwerfen. Und NTV schreibt da, große Markenhersteller ziehen die Preise an. Also auch das haben wir beobachtet. Kaffee bis 30% schon gestiegen. Andere Artikel folgen jetzt nach. Auch die ganzen Milchprodukte werden teurer. Die Preise werden angezogen, heißt es hier, um Produktionsausfälle durch die Pandemie zu kompensieren. Rewe will da nicht mitmachen. Produkte der Marken Kellogg's, Mars, Wrigley's und Eckes Granini fliegen deshalb aus den Regalen. Auch Red Bull und Coca-Cola stehen schon auf der Abschussliste. Und weiter heißt es hier, in der ersten Phase der Pandemie waren leere Regale in den Supermärkten keine Seltenheit. Dieser Engpass ist überwunden. Trotzdem gibt es jetzt schon wieder Corona-bedingten Schwund. Und diesmal stecken eben keine Lieferschwierigkeiten dahinter, sondern bewusste Entscheidungen. Ich meine, Gründe wird man wohl immer finden. Aber das heißt, du hattest eine Information, Andreas, dass das Warensortimentsangebot von etwa circa 20.000 Produktartikeln in einem Supermarkt runter reduziert werden würde auf vielleicht nur bis zu 2.000.
Naja, klar, hinter den Kulissen, das haben wir schon vor Wochen besprochen, laufen ja die notfalllogistischen Maßnahmen im Falle von völligen Abreißen von Lieferketten. Und auch gerade bei Grundnahrungsmitteln ist das natürlich sehr wichtig. Und da gibt es dieses Programm Rescue Logistik 4.x. Das wird im Bundesinnenministerium und Bundesministerium für Verkehr, wird das also ausgearbeitet. Gerade die logistischen Probleme, wo auch nach Postleitzahlengebieten dann die entsprechenden Verteilungen stattfinden sollen. Und da geht es ganz klar darum, dass man sagt, dass aufgrund der Zulieferungen von auch Rohstoffen, auch bei den Nahrungsmitteln, da werden ja im Prinzip nicht fertige Nahrungsmittel produziert, sondern jedes Nahrungsmittel, was im Verkauf kommt, hat ja wiederum zig Zulieferer, die da vorher reinkommen müssen, wo dann erst dann das Endnahrungsmittel dann entsprechend hergestellt wird. Und das fehlt natürlich und deshalb sagt man, wir werden auf 800 bis 2.000 Produkte pro Supermarkt runterkommen, von statt 20.000 Produkte. Das wäre eine massive Einschränkung und das findet jetzt statt. Und man sagt dann, das liegt an der Preispolitik der Anbieter wie Kellogg's und Coca-Cola und so weiter. Nein, die sind natürlich auch Produktgeber, die wiederum von Zulieferern abhängig sind. Selbst wenn der Lebensmittelladen sagt, das hat jetzt mit den Zulieferungen gar nichts zu tun, bei ihnen mag das ja sein. Aber die Zulieferer selbst haben auch wieder Zulieferer. Das ist ja der Sinn einer Zuliefererkette, die hintereinander geschaltet ist. Also hier fliegt uns das ganze Ding um die Ohren und das sieht man und es wird jetzt dargestellt, als würde man sagen, nee, wir nehmen jetzt die Produkte freiwillig raus aufgrund vertraglichen Entscheidungen.
Ja, und spannend ist ja bei den allermeisten Artikeln, die man so liest, immer das, was ganz am Schluss so philosophiert oder geschlussfolgert oder orakelt wird für die Zukunft. Und so bei NTV heißt es hier, wie der Streit um die Preise ausgeht, wird sich spätestens bei den offiziellen Verhandlungsgesprächen im Herbst zeigen. Dann wird auch klar sein, welche Produkte Rewe dauerhaft aus seinen Regalen nimmt.
Ja, ich denke, die Pläne werden jetzt alle konkret, die übrigens Frau Merkel schon bereits 2019 vielleicht führte. Denn 2019 hatte Frau Merkel im Bundeskanzleramt, also lange noch vor der offiziellen Corona-Krise, bevor man sie in den Markt hinein installierte, gab es ein großes Treffen, nämlich der gesamten Supermarktketten und der gesamten logistischen Produzenten auch in Deutschland im Kanzleramt, wo hinter den Kulissen irgendwelche ganz wichtigen Rahmenbedingungen, Absprachen gesprochen wurde. Das stand in den Medien soweit drin. Allerdings weiß man nicht genau, was dort war. Hier könnte sich jetzt eventuell herausstellen, worum es nämlich eigentlich ging. Vielleicht wusste man im Vorfeld schon wesentlich mehr, als man zugegeben hat.
Ja, und wir bekommen natürlich gerade jetzt im Zuge dieser ganzen Entwicklungen immer wieder, auch wenn es um die Bankenkrisen, Bankenschließungen geht, die Greensill Bank, da ist ja ein ewiger Rattenschwanz hinterher. ARD und ZDF haben Gelder dort angelegt und verloren. Das Land Thüringen rechnet mit 50 Millionen Verlust. Und viele Menschen machen sich Sorgen um ihr eigenes Geld, Andreas. Vor allem auch, sie fragen, wenn das Bargeld abgeschafft wird, was passiert denn dann mit meinem Vermögen?
Ja, das ist natürlich die Problematik, die wir hatten. An vielen Anfragen habe ich das gemerkt, als ich sagte, wenn ihr euer Geld auf dem Konto liegen habt, ist es nicht euer Geld, sondern das Geld der Bank. Die Frage war, wem gehört das Geld, welches ich als Kunde auf der Bank habe? Klare Antwort, es gehört der Bank. Ich als Gläubiger, kommt von Glauben, dass ich glaube, dass sie mir das Geld geben, wenn ich es habe. Deshalb glaube ich dran, bin ich also Gläubiger. Ich selbst gebe quasi der Bank dann das Geld quasi zur Verfügung als eine Art Kredit, die dann damit arbeiten können. Und damit steht dieses Geld natürlich auch im Risiko. Und daraufhin habe ich gesagt, nehmt euer Bargeld möglichst raus, denn nur wenn ihr es bar bei euch selbst habt oder hortet in irgendeiner Form, dann gehört es euch, solange es bei der Bank liegt, eben nicht. Daraufhin haben dann einige Leute geschrieben, jetzt habe ich aber mein Bargeld zu Hause liegen, was passiert, wenn das Bargeld abgeschafft wird, jetzt kommt eine digitale Währung, muss ich denn mein Geld wegschmeißen? Ja gut, das ist die nächste Frage, die sich anschließt, aber das wäre dann erst ein danach. Dann müsste man das Geld notfalls wieder einzahlen oder eben in digitale Währung umwandeln lassen, wie auch immer. Aber der erste Schritt ist erst einmal, das Geld bar herauszunehmen, damit man es überhaupt in seinem Verfügungsbereich hat, damit es einem überhaupt erst gehört. Das ist der wichtige Punkt. Alles andere lässt sich damit natürlich nicht ausschließen, aber wenn es auf der Bank liegt, habe ich das Risiko der Abschaffung des Geldes im Umwandlung zu digitalen Geld so oder so. Also das ändert nichts an der Situation. Bargeld ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Und noch was, Kontokorrent und Dispositionskredite, wenn es geht, zu streichen. Denn es könnte sein, dass die Bank auf meinen Dispo zugreifen muss oder zugreifen kann und darf im Rahmen von bestimmten Sanierungs- und Abwicklungsgesetzen und ich plötzlich in eine Schuldenspirale reingeraten kann. Ich hatte das neulich in einem Podcast ja ausführlicher erklärt.
Noch eine andere Frage wird jetzt ständig gestellt, kommt hier ständig an. Also viele wollen angesichts dieses ewigen Lockdowns in Deutschland, der wirklich strikten und strengen Maßnahmen, weg. Also viele kratzen ihr Geld zusammen, sagen, ich gehe nach Ungarn oder ich gehe nach Polen. Gestern haben mehrere gleich geschrieben, sie wollen nach Weißrussland auswandern, weil da gibt es die Pandemie nicht. Paraguay ist ein Ziel, das jetzt oft genannt wird. Brasilien, weil da der Präsident ja auch ein Anti-Covid-Präsident ist. Und andere sagen auch wieder, ihr in Kanada habt es gut, wir wollen am liebsten zu euch kommen. Andreas, was würdest du den Menschen sagen, die jetzt eigentlich schon fast auf gepackten Koffern sitzen?
Naja, es gibt ja ein Sprichwort unter den Feldherren, das sagt, wechsle niemals die Pferde in einem Fluss. Also in dieser Phase ganz schwerwiegende Entscheidungen zu treffen, ist wirklich schwierig. Wir stehen nicht vor der Krise, auch nicht nach der Krise, sondern wir sind mitten in einem kritischen Prozess momentan drin. Das heißt, jetzt können wir nicht mehr so agieren, wie wenn alles so wäre, wie es noch vor anderthalb Jahren war. Manche Leute schreiben mich an und sagen, ja, ihr habt in Kanada da so ruhige Situationen, das stimmt auch, aber dann stehe ich dann da und sage, ihr könnt jetzt nicht einfach rüber. Erstens sind momentan die Grenzen noch zu. Das heißt also, man kann maximal eines machen, vorausgesetzt, dass man auch über ein paar Mittel verfügt, dass man eine eventuelle Auswanderung vorbereitet, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich schlage schon mal in das eine oder andere Land einen Pflock ein, wo ich der Meinung bin, dass ich eben dort wirklich sicher leben kann. Wir haben uns damals für Kanada entschieden. Ich habe das damals sehr, sehr lange analysiert und habe das sicherste Land der Erde gesucht. Damit meine ich übrigens nicht Kanada, sondern das Gebiet, in dem ich mich bewege. Da geht es gar nicht um das Staatengefüge. Und wenn man jetzt in der Situation ist, und das sage ich den Leuten auch, dass die Leute sagen, ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich will raus, dann sage ich den Leuten auch ganz deutlich, wärst du vor 2 oder 3 Jahren gekommen, hätte ich gesagt, gar kein Problem. Dann wärst du heute schon da, alles wäre in Ordnung, aber du hast den Zeitpunkt verpasst. Du hast es also vergeigt. Und jetzt geht es darum, aus dieser neuen Situation auch neue Entscheidungsprozesse herauszuholen. Und da beginnt man ganz vorsichtig und sagt, okay, wenn sich die Zeitfenster wieder öffnen, wo man auch wieder reisen kann, auch übrigens ohne Impfung. Ich persönlich glaube daran, aber es gibt natürlich keine Garantien mehr, weil wir uns bereits in diesem Prozess befinden. Das heißt, man muss sich dann in Ruhe mit dem Thema auseinandersetzen und dann versuchen, eine Entscheidung zu fällen, schon eine Vorbereitung zu schaffen, dass wenn das Zeitfenster sich öffnet, dass man dann vorbereitet ist. Übrigens, wenn man sich zum Beispiel ein Stück Land kauft in einem anderen Land, dann bedeutet das nicht, dass man da hinziehen muss, weder nach Paraguay, noch nach Weißrussland, noch nach Kanada. Denn wenn ich mir eine Bayer-Aktie kaufe, muss ich auch nicht nach Leverkusen ziehen. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Im Rahmen von einer Vermögenswertdiversifikation kann man die Verbindung einer gestreuten Kapitalanlage mit einer hohen Sicherheit durchaus mit dem Hintergedanken einer eventuellen Auswanderung verbinden. Aber klare, tatsächliche Entscheidungen jetzt und sofort sind aus meiner Sicht nicht angezeigt, sondern man muss jetzt sehr ruhig bleiben und sehr besonnen vorgehen und jetzt nicht in einen Aktionismus verfallen.
Ja, ich kann natürlich die Sorgen vieler Menschen auch verstehen. Es ist natürlich ein Zustand, und wenn wir mit Bürgern, mit besorgten Leuten telefonieren, dann spürt man schon auch zuweilen wirklich diesen Druck, der darüber kommt und der natürlich im Moment auch nicht gerade weniger wird. Und das Verrückte ist ja eben, wir beobachten, dass viele Länder auf der Welt lockern. Also in den USA sind es mindestens 18 Länder, die inzwischen sämtliche Lockdown-Maßnahmen einfach runtergefahren haben. Darüber lesen und hören wir natürlich so gut wie nichts in den Quantitätsmedien, während ja in Deutschland und vor allem auch Österreich derartig hochgefahren wird. Da will ich mal ganz kurz, das war eigentlich auch für später geplant, aber da will ich mal einmal ganz kurz reingehen. In Schwaz, das ist ja eine Region in Tirol, dort wird ja ein Versuchsprojekt durchgeführt. Da wird seit gestern durchgeimpft. Und es heißt also, diese ganze Region, zu der das Zillertal gehört, das ist so kurz vor den Toren Innsbrucks, bis zum Zillertal hin, dazu gehört der Vomperberg und viele andere sehr schöne Gegenden, Karwendel, da wird ja jetzt praktisch jeder oder soll jeder durchgeimpft werden, und man muss sich da schon entschieden widersetzen. Und da hat jetzt ein Pfarrer, und zwar aus der Pfarrei Zell am Ziller, so heißt die, der hat sich dazu geäußert und hat geschrieben, 10 Gebote in Klammern Überlegungen für eine freie Entscheidung. Ich möchte da ganz kurz mal reingehen, was er da nämlich schreibt. Und zwar sagt er, hier sind einige Fragen bzw. Gedanken. Mir ist zunächst einmal die Frage gekommen, warum werden ausgerechnet wir im Bezirk Schwarz angehalten, uns kollektiv, also möglichst viele oder wenn es ginge, alle impfen zu lassen? Haben die Schwarzer oder die Vertreter des Bezirks darum gebeten? Ich habe jedenfalls nichts davon wahrgenommen. Warum gab es über ein Projekt von solcher Tragweite keine politische Willensbildung bzw. bei den Gemeinderäten etc.? Plötzlich und wie über Nacht wurde vom Bundeskanzler und dem Landeshauptmann mitgeteilt, dass der Bezirk Schwarz geimpft werden soll. Manche haben das so dargestellt, als ob dies geradezu eine besondere Erwählung der Schwarzer durch die EU wäre. Der Gipfel bildete die euphorische Aussage, die Impfung sei ein vorverlegtes Ostergeschenk. Und zweitens, eine weitere Frage, sagt er, die mich beschäftigt, ist die, Warum muss das alles so schnell gehen? Andreas, mal zu dieser ersten Frage. Es ist ja eigentlich eine sehr logische Überlegung. Wenn so etwas über eine Region verhängt wird, dann muss man doch befragt werden.
Ja, ich denke mal, die Zeit hat man nicht mehr. Man will so schnell wie möglich impfen, obwohl das Infektionsgeschehen und das Krankheitswesen überhaupt keine Dramatik ausweist. Trotzdem will man es machen. Wir sehen aber auch, dass Tirol ja sowieso eine ganz bestimmte Besonderheit hat, alleine schon, weil es ein 5G-Standort ist. Ich will diesen Zusammenhang ruhig mal wieder bringen, denn das ist wichtig. Wir sehen das auch in Heinsberg, wir sehen das in Gelsenkirchen, wir haben das gesehen in Jülich, das liegt übrigens direkt neben Gelsenkirchen, wo also ein Atomversuchsgelände ist, ein riesengroßer Bereich, ein Zentrum und auch die 5G-Zentrale letztendlich gesteuert ist. Und immer wieder, wenn wir konfrontiert werden mit dem Thema Corona, Corona-Maßnahmen, Impfungen, spielt das Thema, genau wie die Schweiz, in der Schweiz ist ja auch ein 5G-Hochburg, dort wurden die ersten 5G-Türme wurden dort gebaut in der Schweiz, ziemlich groß in der Südschweiz, auch die waren ja stark davon betroffen. Und immer wieder werden wir damit konfrontiert. Und hier wird eine Verbindung neben sehr oft einer bestimmten Affinität zu chinesischen Konzernen auch eine weitere Affinität klar, dass 5G und Corona permanent immer irgendwie begrifflich zusammenspielt. Und Tirol spielt da wohl eine besondere Rolle, denn das Infektionsgeschehen ist dort nicht unbedenklich und trotzdem, also nicht bedenklich, nicht bedenklich und trotzdem werden dort die Shutdowns gemacht in besonderer Maßnahme, 5G und jetzt auch diese Impfgeschichte. Das macht schon nachdenklich.
Ja, es gibt ja einen Freundeskreis, den wir in Tirol haben. Wir hatten da ja mal über längere Zeit auch eine kleine Dependance, weil es das einfach gut gefallen hat, das heilige Land Tirol. Und da hört man halt auch, da bekommen wir ja auch täglich Informationen, wie das Leben dort ist. Und das ist wirklich, also wenn man irgendwo hin möchte, muss man sich einen Tagesplan machen. Wie kommt man von Punkt A nach Punkt B? Hier der Pfarrer schreibt weiter. Eine weitere Frage, die mich beschäftigt, ist die, warum das alles so schnell gehen muss. Es wird angekündigt, in wenigen Tagen landet in fast allen Haushalten die Einladung mit einer sehr kurzen Anmeldefrist. Wenn es sich um eine wichtige Entscheidung handelt, warum bereitet man diese nicht in Ruhe und daher gewissenhaft vor? Zuerst eine Willensbildung, dann eine ausführliche und gründliche Information, die sorgfältige Abwägung aller Bedenken und Gegenargumente, eine Nachdenkphase etc. Ein Mitbruder sagte mir jüngst, meine Oma hat einmal gesagt, wenn etwas sehr schnell gehen muss, zum Beispiel eine schnelle Unterschrift, dann sollst du gut aufpassen. Viele hätten vielleicht lieber noch etwas länger zugewartet, so wie es viele um uns herum tun. Viele Länder warten darauf, wie das in Schwarz ausgehen wird. Dann werden sie erst entscheiden. Wenn es gut ausgeht, sind wir Vorreiter gewesen. Wenn es schlecht ausgeht, haben wir eben Pech gehabt.
Ja, die Fragen, die der Pfarrer hier stellt, sind absolut richtig. Das muss man ganz einfach sehen. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite wahrnehmen, dass nach der Einführung der Impforgien, die wir hier haben momentan, mit einer riesen medialen Unterstützung, und wir sehen, dass die Todesfallraten extrem steigen, die natürlich nichts mit der Impfung zu tun haben, die ja gar keine Impfung ist, wie wir ja eigentlich nun wissen und in Zukunft auch noch öfter hören werden. Das heißt, dass hier tatsächlich man eventuell reininterpretieren kann, dass man so schnell wie möglich alle durchimpft. Und dann ja, darf man sich nicht wundern, wenn Verschwörungstheorien auftauchen, dass es heißt, je mehr Menschen bereits geimpft sind, desto mehr können nicht mehr zurückgenommen werden. Also hier kommen natürlich auch schwarze Gedanken einem automatisch ins Gesicht, die man gar nicht aussprechen möchte.
Ja, und währenddessen hören wir aus immer mehr Ländern, dass die Chargen von AstraZeneca gesperrt werden. Also Dänemark, das ist ja hier noch so auch teilweise durch den Mainstream gegangen. Aber wie die Epoch Times meldet, beispielsweise sind nach der temporären Totalsperre von AstraZeneca in Dänemark jetzt auch laut EMA, also das ist die Europäische Zulassungsbehörde, neben Österreich 5 weitere europäische Länder in diese Sperre gegangen, nämlich, also das ist ja der schwedisch-britische Hersteller AstraZeneca, nämlich Luxemburg, Griechenland, die drei baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen. Inzwischen wissen wir auch von Norwegen und von Thailand. Der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha, verzeiht bitte, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe, und auch Mitglieder des Kabinetts haben ihre für heute geplante Impfung mit dem Präparat des Herstellers AstraZeneca vorerst verschoben. Die Regierung reagiere damit auf die Entscheidung Dänemarks und anderer Länder, vorübergehend niemanden mehr mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca zu impfen, hat die Zeitung Bangkok Post berichtet. Als Grund, und das ist eben der Grund, der jetzt fast überall genannt wird, sind schwere Fälle von Blutgerinnseln unter anderem genannt worden. Und also es gibt ja jetzt die Aufzählung von ganz vielen Fällen, wo auch in Österreich eine Krankenschwester gestorben ist und ihre Kollegin mit einer schweren Lungenembolie ins Spital kam. Und eine Grazer Krankenschwester war 2 Wochen lang mit schwerer Lungenembolie im Krankenhaus. Eine andere erlitt einen Schlaganfall. In Italien heißt es jetzt, das ist von der Epoch Times veröffentlicht worden, sind 3 Staatsdiener nach einer AstraZeneca-Impfung gestorben. Und alle aus Sizilien übrigens. Die EMA, die Zulassungsbehörde der EU, sieht weiterhin keine Gefahr darin, den Corona-Impfstoff, ich hätte beinahe Kampfstoff gesagt, zu verwenden, denn der Nutzen, heißt es offiziell, überwiege derzeit das Risiko.
Ja, es ist einfach unfassbar, was da gemacht wird, wenn ich sehe, mit welcher Art und Weise jeder, der gestorben ist, im letzten Jahr automatisch Corona-tot war. Das hat man ja quasi mehr oder weniger immer so durchinszeniert. Das kann man ja mittlerweile heute schon feststellen. Und wir heute mit derselben Akribie sehen, dass nach der Impfeinführung extrem viel Menschen sterben und auch die Todesfallraten in allen Bereichen, denken wir an Altenheimen, wo die Impfungen stattfinden. Übrigens die Tests dieser Impfungen, die wurden dann durchgeführt zwischen 20 und 55-Jährigen. Das fand ich auch ganz interessant, was Professor Hockerts in dem Interview sagte. Während die Menschen, die geimpft werden, dann eben halt jenseits der 80 sind. Also gar nicht die Gruppe, die tatsächlich geprüft wurde und gar nicht die Zielgruppe, die man ständig vorgibt, die es zu schützen gibt. Also genau eine paradoxe Situation wird hier gehalten, aber das gehört offenbar mit dazu und man will hier offenbar andere Zusammenhänge erkennen. Wenn ich Herrn Spahn sehe, irgendwie kommt er mir wirklich manchmal vor wie ein Pharmavertreter in seiner ganzen Art, auch der Wirkung. Das will ich ihm nicht unterstellen, aber da hätte er mit Sicherheit auch Karriere gemacht.
Mit den richtigen Beziehungen auf jeden Fall, Andreas. Ja, und massive Impfablehnung auch in Indien wegen zurückliegender tödlicher Menschenexperimente, die da ja schon über lange Zeit stattgefunden haben, durchgeführt wurden. Leider, merkwürdigerweise, gibt es da immer wieder auch Verbindungen zu der Bill and Melinda Gates Stiftung, die zwar beteuern, dass man es gut gemeint hat für die Bevölkerung, aber die indische Bevölkerung ist absolut kritisch geworden. Es heißt hier in einem Artikel, die Inder lehnen die Covid-Impfungen großteils ab. Das Verständnis dafür liefern die kollektiven Erfahrungen des Landes mit Pharmakonzernen und sogenannten Philanthropen. Vor dem Hintergrund der seit Jahrzehnten hohen Zahlen an gesundheitlich Geschädigten und Todesopfern ist diese Position nachvollziehbar. Laut einer Umfrage lehnen 59%, also fast 2/3, Covid-Impfungen ab. Aus einem ganzen Katalog von Gründen wird das ehrgeizige Impfprogramm in der geplanten Form nicht angenommen. Dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech wurde erst gar keine Zulassung erteilt.
Ja, wen wundert es? Sie haben halt Erfahrungen gemacht, wie wir das ja auch aus Afrika kennen. Das sind ja auch oft in den sogenannten Drittländern, Indien war ja vor kurzem noch ein sogenanntes ehemaliges Drittland, dass dort eben viele Versuche mit Menschen gemacht wurden, tatsächlich gerade was Impfungen und so weiter anbelangt. Die haben Erfahrungen und wissen wahrscheinlich, wovon sie reden.
Ja, das war übrigens ein Artikel von Wochenblick.at. Und jetzt kommen wir zu einem Artikel der Daily Mail, also britischer Mainstream oder Quantitätsmedien. Und die berichten auf einmal völlig offen über gleich mehrere Dutzende Fälle in Großbritannien, in denen Angehörige Verstorbener erklären, Covid-19 sei ohne vorherigen Corona-Test als deren Todesursache angegeben worden, also der Verwandten. Die meisten genannten Fälle datieren aus der Anfangsphase der Pandemie. Und die Journalistin Belle Mooney hat also ein enormes Echo auf diesen Beitrag in der Daily Mail erhalten, nachdem sie den Fall ihres eigenen Vaters, 99, bekannt gemacht hatte, der 3 negative Corona-Tests absolviert hatte und an Demenz litt und an chronisch obstruktiver Lungenerkrankung verstorben war. Dennoch sei im Totenschein Covid-19 als Todesursache angegeben worden und offenbar war es eben nicht der einzige Fall, der Fragen aufwarf. Andreas, wir haben immer wieder darüber berichtet, weil uns auch ständig Zuschriften hier erreicht hatten von Lesern, Hörern unseres Kanals, die nachweisen konnten, dass es bei ihren Angehörigen genauso war. Wir haben Interviews abgebildet von Bestattern, die genau diese Auskünfte gegeben haben. Wir haben von Freunden aus dem Ausland, ich erinnere mich aus Bosnien zum Beispiel, triftige Nachweise bekommen, dass es dort ähnlich läuft. Aber von sogenannten Faktencheckern der Mainstream-Medien wird das immer als üble und krude Verschwörungstheorie dargestellt. In Florida hat Präsident Trump, der damalige Präsident, dazwischen gehauen, hat eine ganze Liste veröffentlichen lassen, wo Totenscheine gefälscht worden waren. Es scheint also sich um ein globales Programm gehandelt zu haben, könnte man mutmaßen. Aber wenn jetzt doch die britische Daily Mail mit sowas rauskommt und das Ganze heftig diskutiert wird, könnte man ein bisschen Hoffnung bekommen und sagen, vielleicht wird hier auch offensichtlich, was da eine Agenda gewesen sein könnte.
Ja, das denke ich auch. Also ich habe ja mehrere Gespräche in regelmäßigen Abständen mit verschiedenen unabhängig voneinander arbeitenden Bestattern. Das ist wichtig. Und da ist eins durchaus bekannt, dass es 2 Totenscheine gibt. Es gibt einmal einen offiziellen bei der Beerdigung. Da steht auch drauf, nicht infektiös. Das ist auch der Bereich, den die Angehörigen einsehen können. Dann gibt es aber noch ein verschlossenes Kuvert. Das ist nicht ganz selten. Und in diesem verschlossenen Kuvert, der eigentlich nur dem Amtsarzt zur Verfügung steht und den Bestattern selbst, der geöffnet wird, steht eben drin, Corona-Patient. Das heißt, die Angehörigen können das sehr oft gar nicht nachvollziehen. Alle halten auch relativ dicht, weil die Bestatter natürlich, wenn da Corona-Patient steht, mit anderen Mitteln und mit anderen Vorsichtsmaßnahmen die Bestattung vollziehen müssen und damit natürlich auch höhere Gebühren abrechnen können. Also dieser ganze Vorgang ist durchaus bekannt. Im letzten Jahr war es noch viel simpler. Da wurden ja sogar Prämien ausgelobt. In ganz Europa kamen immer wieder diese Dinge uns zu Ohren und das eben halt irgendwann erdrückend mit den entsprechenden Indizien, die sich zu einem Beweis zusammenfügen ließen mit der Zeit, dass man tatsächlich Menschen Prämien angeboten hat, Tausende von Euro, 1.000, 2.000 Euro für Bestattungskosten zum Beispiel, wenn sie bereit waren, ihren verstorbenen Angehörigen mit dem Begriff Corona etikettieren zu lassen. Also neu ist das Ganze nicht. Also dieses Ding wird in den Geschichtsbüchern mit Sicherheit mal abgearbeitet werden, wo jeder sagen wird, das darf doch nicht wahr sein, es hätte doch wirklich jeder kennen können. Ja, wir wissen's.
Naja, aber da werden ja ganz viele dann wieder sagen, also wir haben von all dem nichts gewusst.
Ja, so kennen wir das ja. Das ist ja die regelmäßige Floskel eines jeden dunklen Regimes.
Man kann wirklich eines feststellen an dieser Stelle. Niemals waren Informationen so leicht zugänglich für jedermann. Und niemals war es so einfach, dass jeder Mensch, der nur ein bisschen interessiert ist, sich sein eigenes Bild macht, fernab vom Mainstream, wenn er anfängt zu zweifeln. Deswegen kann man nur immer wieder ermuntern, wenn euch etwas spanisch vorkommt oder komisch vorkommt, das ist ja wahrscheinlich auch schon bald Rassismus, wenn man sagt, das kommt einem spanisch vor, also ich sag mal merkwürdig. Wenn euch etwas merkwürdig vorkommt, dann geht ins Internet und stellt die Frage, die euch auf der Zunge brennt und formuliert die und schreibt die da oben in die Spalte rein. Und dann werdet ihr langsam zu Antworten geführt. Ihr müsst natürlich euch selber bewegen. Wir können ja auch nicht alles abbilden. Also wir bekommen ja auch immer wieder Post. Warum berichtet ihr nicht über dieses Thema? Und hier schicke ich euch ein Video. Das ist zwar 2 Stunden lang, aber schaut euch das an und dann recherchiert das bitte mal. Also wenn ihr solche Wünsche habt, macht das mal schön selber. Darum bitten wir sehr freundlich und schickt euch uns gerne dann eure Recherchen oder eure Erkenntnisse. Und dann kann man da vielleicht tatsächlich reingehen. Aber das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir können hier nicht alles abbilden. Und das wollen wir auch gar nicht. Denn damit würde man jedem gebratene Tauben in den Mund fliegen lassen. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Diese dunkle Zeit, in der wir jetzt sind, erfordert von jedem einzelnen Menschen Einsatz. Einsatz an Neugier, an Interesse, an Prüfung, an Mut, an Zivilcourage, an Nächstenliebe und überhaupt an Verantwortung, zum Beispiel unseren Kindern und Jugendlichen gegenüber. Also all die Dinge sind Forderungen, die an jeden Einzelnen gestellt sind und übrigens nicht nur an uns. Denn wir machen hier mal einfach unserem Hobby alle Ehre. Wir sind ja, wir verlangen weder Gebühren noch irgendetwas von jemandem. Dann beschweren sich manche und sagen, ja, die haben ja Werbung im Kanal. Also das geht gar nicht. Wenn ich mir vorstelle, was die ARD, die GEZ-Gebühren in hohem Maße zwanghaft verlangt, trotzdem noch an Werbeblöcken einsetzt. ARD und ZDF, das habe ich mich immer gefragt, Andreas, und eigentlich ist es bis heute nicht beantwortet, sind ja öffentlich-rechtliche Anstalten, die bezahlt werden, inzwischen vom Steuerzahler, der bezahlen muss, ob er will oder nicht, ob er einen Fernseher hat oder nicht, ob er Fernsehen gucken will oder nicht, er muss bezahlen und trotzdem haben die riesige Werbeblöcke. Das haben zum Beispiel die kommerziellen, die privaten Medien, wie RTL, gibt es Vox noch? Ich weiß es gar nicht, ich bin zu lange raus. Sat1 gibt es, glaube ich, noch. Ne? Also die sind ja auf solche Werbeeinnahmen angewiesen. Aber wieso dürfen denn eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen alles?
Ja, die Öffentlich-Rechtlichen leben offenbar über ihre Verhältnisse, aber noch lange nicht standesgemäß. Und wenn ich mir ansehe, dass alleine die Pensionen von den Intendanten, die Pensionen sogar eines Bundeskanzlers oder sonstigen führenden Personen in der Politik bei weitem überschreiten und man sich natürlich vorstellen muss, wie viele von den Gebühren alleine nur für die Pensionen ehemaliger Intendanten von öffentlichen Rundfunksendern tatsächlich draufgehen, dann brauchen die wahrscheinlich noch ihre Werbung. Nein, also wenn der Pott erstmal offen ist, dann greift man in die Kasse. Mein Vater hat immer gesagt, und das ist kein krimineller Vorgang, im kriminellen Akt, also das muss man ganz klar sagen. Mein Vater sagte immer, wer an der Krippe sitzt, der frisst. Und das ist der ganze Punkt an dem ganzen Spiel. Und so, wir sehen es tatsächlich im Gegenstück. Wir haben lediglich ein bisschen Werbung drin. Und wir machen es übrigens auch gern und gut gelaunt dagegen. Auch das ist sehr wichtig. Und jammern auch nicht, dass wir keine Gebühren bekommen, sondern sind sehr zufrieden. Und wer keine Werbung will, scrollt sie einfach rüber.
Naja, vor allem, es sind wirklich Hinweise, die unterstützend, informativ, helfend wirken könnten. Und wie du sagst, wer das nicht möchte, der kann einfach weitermachen.
Ja, wir suchen ja auch ganz genau raus, was wir reinstellen. Wir würden ja nicht irgendeinen Unfug reinstellen, hinter dem wir nicht stehen würden, sondern tatsächlich, indem wir sagen, das bietet unseren Zuhörern einen Mehrwert und den finden wir gut und deshalb stellen wir den rein.
Was Bücher angeht, also ein Großteil dieser Bücher haben wir tatsächlich gelesen, zumindest quer. Wenn neue Bücher kommen, vielleicht ist das interessant für euch, dann frage ich meistens bei dem jeweiligen Verlag an, ob ich ein elektronisches Manuskript, ein Rezensionsexemplar bekommen kann. Und allermeistens bekommen wir das. Und dann lese ich es und dann entscheiden wir, ob wir so ein Buch empfehlen oder eben nicht. Also ich finde das schon ziemlich seriös, muss ich wirklich sagen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das bei irgendwelchen anderen Verkaufsportalen, wir sind kein Verkaufsportal, sondern ein privater Informationskanal, der mit viel Herzblut übrigens gemacht wird, wie viele von euch auch wissen. Aber was wir empfehlen, davon sind wir eben auch überzeugt. Ja, und lass uns mal bei den Medien noch kurz bleiben. Tichys Einblick hat ein spannendes Thema veröffentlicht, nämlich die Bundesregierung gibt dem Verein Neue Deutsche Medienmacher Sternchen innen den Auftrag, Medienhäuser bei der Weiterentwicklung ihrer Diversity-Ansätze zu beraten. Diversity, wisst ihr ja, das ist alles Diskriminierende, also das muss raus, keine rassistischen, keine sexistischen, keine antifeministischen Ansätze mehr erkennbar zu lassen, werden zu lassen. Die Regierung will offenbar beeinflussen, mutmaßt man in diesem Artikel, wie Redaktionen besetzt werden. Und da heißt es, die Kanzlerin hat zweifellos recht, wie es um die Pressefreiheit steht, sei Gradmesser, wie es um unsere Demokratie insgesamt steht, hat sie letztes Jahr gesagt. Umso bedauerlicher ist es, wenn auch bei uns in unserer demokratischen Gesellschaft Reporter und Journalisten angegriffen werden. Ja, und jetzt will man also, und das zeigt die offizielle Webseite, die durch die Bundesregierung unterstützt wird, da heißt es, um Diversität in Film, Fernsehen und Redaktionen zu fördern, soll der Verein Neue Deutsche Medienmacher SternchenInnen in Kooperation mit Medienhäusern und Journalistenschulen Medienschaffende mit Einwanderungs- und Fluchthintergrund gezielt unterstützen und Medienhäuser sowie journalistische Ausbildungsstätten bei der Weiterentwicklung ihrer Diversity-Ansätze beraten. Also es wird ein Verein beauftragt, der von der Regierung selbst unterstützt wird, damit ist schon mal vorgegeben, wer das Sagen hat, mit der Beratung von Verlagen. Bemerkenswert, weil diejenigen, die beraten, von der Regierung bezahlt werden und vielleicht auch eine Art Druck ausüben können und wollen diejenigen, zu deren Hauptaufgabe die kritische Berichterstattung über die Regierenden gehören müsste, sich also tatsächlich von eben deren Beauftragten beraten lassen? Diese Frage stellt man in diesem Beitrag hier. Und dann heißt es, der Verein soll ja nicht befehlen, sondern soll beraten. Einen Rat kann man auch ablehnen. Aber wer mit dem politischen Geschäft vertraut ist, und welche Branche sollte das eher sein als die Medienhäuser? Der weiß natürlich, dass solchem Rat zweifellos der nötige Nachdruck verliehen werden dürfte. Und da wird Geld oder Geldwertes locken, auf welchen Wegen auch immer. Ja, so geht das meistens los. Man ist ja heute schon ganz entsetzt über die derzeitigen Diversity-Umgangsregeln in Hollywood. Also Leute, die da noch gerne gearbeitet haben, sind inzwischen in Massen geflohen und haben gesagt, so viele Denkschrauben und so viel Brainwashing und Gesinnungsterror ist nicht mehr auszuhalten. Und das scheint jetzt unter Frau Merkel denn doch auch Film- und Fernsehschaffenden und Medienschaffenden noch in stärkerem Maße zu blühen als bisher. Das gab es natürlich alles schon, aber jetzt gibt es eine Institution, die dementsprechend Druck ausüben kann.
Ja, das ist Ganze natürlich sehr umfangreich. Alle Ideologien in der Geschichte der letzten tausenden Jahre haben sich immer irgendwelchen Söldnern auch bedient, die also gegen Geld und gegen andere Vorteile genau diese Ideologien verbreiteten, die Ideologen eben halt haben wollten, die Dogmatiker. Und das ist eben der Stoff, aus dem gefährliche Entwicklungen heraus entstehen können, hatten wir gehabt, und zwar in vielen Jahrhunderten, nicht nur in den letzten 100 Jahren. Und das macht das Ganze natürlich wirklich ernst. Die Presse war eine ganz wichtige Grundlage, tatsächlich als Zünglein an der Waage, als Indikator, als Lackmuspapier oder was auch immer, um zu erkennen, sind richtige oder falsche Entscheidungen getroffen worden. Ein Diskurs, unterschiedliche Meinungen. Es gab damals die Nachrichten, die auf jeden Fall unetikettiert bleiben müssen und keine Meinung darf mit reinfließen. Und es gab auch tatsächliche Meinungen, Kommentare, die auch entsprechend dann gekennzeichnet wurden. Das alles findet heute nicht mehr statt. Meinungen und Nachrichten verschwimmen ineinander, wie du immer sagst, wie die Milch im Kaffee. Und damit hat die Ideologie alle Möglichkeiten, sich so auszubreiten, wie man es eigentlich möchte. Es ist wirklich erbärmlich für die sogenannte ehemalige Qualitätspresse, die heute wirklich zur Quantitätspresse dadurch verkommen ist. Sie hängen natürlich finanziell am Tropf. Und wenn wir wissen, wie viel Gelder von Philanthropen da so durch die Gegend fließen, die natürlich auch wieder die Regierungen maßgeblich mit beeinflussen, dann gibt es natürlich auch ein gesamtes Bild.
Also ich erinnere mich immer nur an meine eigene Geschichte, als ich unbequeme Meinungen geäußert habe, die mit dem Feminismus und Gender Mainstream, also diesen ganzen Diversity-Fragen, nicht übereinstimmten. Ich meine, das war 2006, als ich deswegen die Tagesschau verlassen musste. Und es war 2007, als ich aus allen anderen Sendungen herauskatapultiert wurde. Und ja, da kann man schon sagen, da hat man sich große Mühe gegeben, mir Dinge in den Mund zu legen, die ich bis heute in meinem ganzen Leben niemals gesagt hätte. Und das zeigt eigentlich, dass man dann auch die Exempel statuiert, wie man jemanden dann ganz schnell abserviert. Und jüngstes Beispiel ist ja auch Michael Wendler gewesen. Der mag sich vielleicht nicht sehr taktisch ausgeklügelt in manchen Situationen äußern, aber er hat gesagt, also was hier abgeht mit der Pandemie, da hat er große Zweifel, und zack war er draußen und wurde eimerweise mit Jauche übergossen. Und jetzt muss man sich mal fragen, danach gab es Alexander Klavs, das ist ja auch ein DSDS-Star, der selber dort mal, glaube ich, ganz groß gewonnen hatte und dann auch ein Juror werden sollte bei Deutschland sucht den Superstar, der ist auch rausgeflogen oder ist auch zum Teil selber gegangen, hat das, glaube ich, auch selber mitentschieden jetzt. Dann Andreas Gestern, die Nachricht schlug ja ein wie eine Bombe. Dieter Bohlen wurde gefeuert bei RTL, angeblich, weil die Quoten nicht mehr so in Ordnung waren, angeblich auch, weil er so ein bisschen großherrschaftliches Gehabe gehabt haben soll, beziehungsweise sich abwertend über die Kandidaten geäußert hätte. Nur gut, also das ist 20 Jahre lang so gelaufen, das war jetzt auch nichts Neues. Da hatte ich mir schon überlegt, könnte es sein, dass er sich vielleicht auch politisch unkorrekt geäußert hat?
Also auszuschließen ist es natürlich nicht, denn Bohlen ist nicht unbedingt jemand, den man als simpel und unintelligent bezeichnen kann, sondern ich glaube, der weiß sehr wohl, was er macht. Sonst hätte er nicht über so viele Jahre oder Jahrzehnte sogar diesen großen Erfolg gehabt, unabhängig jetzt, ob es jetzt, ich bin jetzt nicht seine Zielgruppe, muss ich ganz klar dazu sagen, aber alleine der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Und ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der sich mal eben alles sagen lässt und an bestimmten Stellen vielleicht auch mal gegen die Political Correctness verstoßt. Und das hast du ja erlebt, was das bedeutet. Und mittlerweile liegen die Nerven natürlich im System blank, weil das System selbst erodiert. Und man muss sich von allem lösen und trennen, was gefährlich werden könnte, was nicht hundertprozentig dahinter steht, wirklich in dieser gleichgebürsteten Form nach außen zu tragen, was von oben durchgegeben wird. Das ist schon eine totalitär zu vermutende Grundsituation, die dahinter stehen könnte. Aber wir werden sehen, da werden wahrscheinlich noch viele Dinge aufpoppen.
Also ich kenne Dieter Bohlen ja persönlich ziemlich gut. Ich könnte mir schon vorstellen, oder sagen wir, ich kannte ihn natürlich, habe ich lange keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Ich könnte mir natürlich schon vorstellen, wenn der doof ist, der nicht, auch wenn er manchmal so wirken mag, aber der weiß genau, was er macht. Er ist ja auch studierter Betriebswirt, er ist auch ein kluger Geschäftsmann und macht halt die Unterhaltungssendungen, um Geld zu verdienen, um seinen Marktwert zu steigern. Der ist sehr hoch, der ist mit Sicherheit auch wohlhabend, Bohlen, der wird es klug angelegt haben. Und deswegen ist er auch ein selbstdenkender Mensch. Und der hat ja Kinder. Und wenn man das alles sieht, was hier derzeit passiert, dann kann man ja eigentlich nicht nur, als ob man mit einem Klammerbeutel gepudert ist, durch die Gegend laufen, nur um Geschäft zu machen. Also wir mutmaßen. Könnte sein. Spannend ist, was da überhaupt gerade bei RTL passiert. Also offensichtlich begann das ja mit Wendler, der sich da sehr widerspenstig verhalten hatte. Jetzt ist dann Bohlen raus, wie aus heiterem Himmel. Alexander Klavs kurz vorher auch. Andreas, gestern war der Tag der Tage, denn auch Robert Geiss von den Geissens, dieser Robert, der ist verhaftet worden gestern in Spanien auf dem Flughafen. Und seine Frau Carmen, das Video hatte ich gestern gesehen, die lief also über diesen Flughafen, war völlig aus dem Häuschen und sagte, sie hätten den Robert aus dem Flieger rausgeholt und verhaftet für irgendetwas, was er angeblich vor 20 Jahren dort gemacht haben soll. Und gestern, also ich kann es alles nicht einordnen, will ich auch gar nicht. Ich möchte nur die Auffälligkeiten darstellen, was gestern für ein Tag war. Es wurde nämlich dann auch noch bekannt, dass Dunja Hayali, also diese ZDF-Moderatorin, die sich ja eigentlich im Mainstream kritisch verhalten hat, aber gegenüber Freidenkern natürlich trotzdem angepasst, die hat gestern auch ihre Talkshow verloren. Das ZDF hat die sang- und klanglos gestrichen. Ist es vielleicht wirklich das, was du sagst, dass man jetzt säubert, dass man alles, was so ein bisschen kritisch gefährlich werden könnte, mal kurz weghaut?
Ja, das kann man schwer sagen. Es kann natürlich auch sein, dass da noch eine gewisse Naivität sogar herrscht. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Sender sich auch in einer Parallelwelt bewegen und diese ganzen Mainstreamer sich in ihrer Blase ja gar nicht rausbewegen und für sie sind das da draußen Covidioten oder irgendwelche sonstigen Idioten und so weiter. Es kann sehr wohl sein, dass die Quoten massiv runtergegangen sind, auch bei einem Dieter Bohlen. Wir dürfen nicht vergessen, ein Michael Wendler hat eine große Schar von Fans. Und ich glaube, er hat auch viele Leute erreicht. Und viele Leute sagen, ich wende mich von diesem DSDS-Format sogar ab. Ich habe es nie gesehen, aber offenbar ist das ja sehr erfolgreich gewesen. Das kann durchaus sein. Und das ist auch bei der Dunja Hayali. Ich habe die ja schon einige Male so gesehen und empfinde es persönlich übrigens auch nicht als ganz großen Verlust, dass sie dann nicht mehr dabei ist. Aber mich würde nicht wundern, wenn die Leute sich das Ganze nicht mehr ansehen. Die Szene der alternativen freien Denker ist sehr viel größer, als es das System überhaupt auch nur erahnt. Selbst wenn sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, irgendwo bei ihren Nachbarn in Ungnade zu fallen, im Innern sind die Leute hoch verunsichert und ich glaube, das Misstrauen gegen den Regierungen und den ganzen Machtstrukturen, die dahinter stehen, war noch nie so hoch, wie es zurzeit ist.
Ja, und jetzt, also wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht in den Medien, wie du vorhin richtig gesagt hast. Und das ist etwas, wir haben gestern auch Freunde getroffen, die wir eine Weile nicht gesehen hatten. Und die allesamt, das sind ja hier viele Freidenker auch, die allesamt aber sagen, wir gehen alle derzeit durch schwere Gewässer. Wir müssen alle uns neuen Herausforderungen stellen, auch wenn das Leben hier echt entspannt ist auf der Insel. Und trotzdem gerät jeder irgendwie jetzt zwischen die Mühlen, sagen wir mal, des jüngsten Gerichtes, so würde ich es ausdrücken, weil die Dinge, die wir noch zu regeln haben, die wir noch nicht ganz gelernt haben, wir beide wissen das ja auch, Andreas, wir erleben das ja auch fast täglich und diskutieren darüber auch, weil wir Dinge einfach noch lernen müssen und das, was am meisten an uns Falsches haftet, sich jetzt zeigt.
Ja, ich kann es nur so bestätigen. Genau da stehen wir.
Ja, und eben gerade kommt eine Meldung rein, die hat die Kronenzeitung in Österreich veröffentlicht. Ich hatte ja vorhin über AstraZeneca vorgelesen, welche Länder allesamt jetzt sagen, mit AstraZeneca wird hier nicht mehr geimpft. Und ich hatte auch betont, dass die Europäische Zulassungsbehörde oder EU-Arzneimittelbehörde EMA immer gesagt hat, ja, macht gar nichts. Aber da hat sich jetzt gerade was geändert. Die EMA sagt jetzt ausdrücklich, AstraZeneca kann schwere Allergien auslösen. Und die EMA warnt jetzt vor dem Impfstoff von AstraZeneca. Anaphylaxie sowie Überempfindlichkeitsreaktionen sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden, erklärte die EMA heute unter Verweis auf mehrere solcher Fälle in Großbritannien. Gut, das dürfte eventuell ein Anfang sein, dass das Zeug vom Markt kommt. Vielleicht wird es auch nachgebessert. Aber auf jeden Fall kommen sie offenbar an solchen Pressemeldungen jetzt nicht mehr vorbei.
Ja, ich vermute, es wird auch nicht die letzte Pressemeldung sein, aber nicht nur AstraZeneca, sondern auch die anderen Maßnahmen werden vermutlich noch nachfolgen, denn die Todesfallraten sind ja insgesamt gestiegen. Die massiven Krankheitsauftretungen, die jetzt stattfinden, sind auch von Leuten oder bei Menschen zu verzeichnen, die auch andere Impfstoffe bekommen haben oder sogenannte Impfstoffe haben. Wenn wir wissen, dass es sich dann eben halt um eine genetische Behandlung handelt, können wir natürlich auch davon ausgehen, dass die tatsächlichen Nebenwirkungen auch noch eine gewisse Zeit brauchen. Das ist ja vielleicht sogar nur die Spitze des Eisberges, die wir jetzt gerade haben, dass Menschen, die vielleicht übersensibel sind, sofort reagieren. Und man fragt sich da tatsächlich ganz bedenklich, sag mal, was könnte denn da noch auf uns zukommen und auf die Menschen zukommen, die bereits geimpft wurden vor Wochen und vielleicht erst in Monaten oder Jahren die Nebenwirkungen erfahren. Das macht mir große Sorge und deshalb verstehe ich jeden, der sich kritisch gegenüber einer Impfung verhält.
Ja, also das muss auch jeder selber entscheiden, das muss man so immer wieder sagen und man kann nicht sagen, also wir würden zum Beispiel niemals sagen, lasst euch nicht impfen, sondern unsere Aussage ist, prüft es selber und entscheidet es aus einer eigenen Handlungsfreiheit heraus. Dann kann man das auch viel besser durchstehen, wenn man gegen den Mainstream schwimmt. Ja, und Rücktritte, also nicht nur bei den Medien ganz kurz, sondern auch noch in den Parteien. Politiker reihenweise sind in den letzten Tagen zurückgetreten. 3 Unionsabgeordnete in dieser Woche. Erst Nicolas Löbel von der CDU, der sich in der Krise bereichert hat. Dann der CDU-Politiker Marc Hauptmann hat sein Mandat aufgegeben. Georg Nüßlein aus der CSU ist ausgetreten. Naja, und Herr Hauptmann beispielsweise, dem wird vorgeworfen, er habe Geld aus Aserbaidschan erhalten und sich im Gegenzug positiv über das Land geäußert. Er weist die Vorwürfe von Bestechlichkeit von sich. Und das Ganze hat Business Insider herausgefunden. Er wollte offenbar, so sagen sie, Lieferketten für Schutzausrüstung nach Taiwan, Vietnam und auch nach China aufbauen. Er rühmte sich dabei angeblich enger Kontakte zu Gesundheitsminister Spahn.
Tja. Und das zeigt sich hier wieder, dass auch die Ethik und die Moral bei den Politikern nicht stärker ausgeprägt ist als bei den Normalbürgern. Und das ist noch eine sehr optimistische Annahme in Richtung der Politiker.
Ja, wie ordnest du das denn generell ein, Andreas? Wir haben ja vorhin gesagt, wir feiern hier sozusagen Jubiläum, einjähriges. Nach Feiern ist uns natürlich nicht zumute. Was glaubst du denn, ein Jahr weiter geschaut, wie die Welt aussehen wird?
Also ich glaube, dass bis dann eventuell sogar die ganze Impforgie abgeschlossen sein wird, weil dann die Dinge tatsächlich dem System um die Ohren fliegen und die Vertuschung, aus meiner Sicht ist es eine Vertuschung, nicht mehr so stattfinden kann, wie es heute ist. Jetzt ist natürlich hier diese Aussage, ich hätte Vertuschung gesagt, das ist ja eine Unterstellung. Die Erfahrung zeigt mir, wie bei den Bestattungen und den Todesfallursachen und so weiter, wie gearbeitet wird. Die Erfahrungen bei der Interpretation und der wirklich fröhlichen Interpretation der Statistiken über die sogenannten Krankheiten und Pandemie-Geschichten und des Geschehens zeigt mir auch, wie gearbeitet wird. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass auch hier etwas hochgeht. Und ich vermute sogar mal, dass bis dato, ich bin natürlich auch da sehr optimistisch aufgestellt, dass diese ganze Geschichte schon hinter uns liegt und diejenigen wahrscheinlich glücklich sein werden, die noch nicht geimpft waren.
Ja, deswegen, ja, ich äußere keine Meinung dazu. Es müsst ihr alles selber wissen. Andreas, wir schwenken mal in Richtung Wirtschaft und Finanzen. Und wir hatten schon mal vor einiger Zeit gesprochen über das Traditionsunternehmen Schaeffler. Das ist ja eine der reichsten Familien Deutschlands. Und da ist jetzt bekannt geworden, dass die um ihre Milliarden kämpfen und jetzt demnächst tausende Mitarbeiter entlassen werden. Natürlich harte Kritik.
Ja, Schaeffler ist natürlich eine ganz besondere Unternehmensstruktur, weil sie gerade durch eine Frau und ihrem Sohn gesteuert wird. Und bekannt geworden sind sie ja, als sie damals die Continentale Reifenwerke aufgekauft haben und das mitten in der Finanzkrise 2008/2009, was ihnen fast den Kopf gekostet hätte. Also schon eine ziemlich tragische Geschichte, die dabei Schaeffler läuft. Sie haben sich natürlich auch sehr, sehr stark mit dem chinesischen Markt ins Bett gebracht. Und das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, sie sitzen auch in Shanghai. Und wir wissen natürlich, dass von China aus, wir haben darüber gesprochen, eine Weltpolitik momentan ausgeht, die offenbar eine Vereinnahmung mit sich bringt und die Weltmacht USA ablöst. Und wer darauf setzt, jetzt in China sein großes Geschäft auch in den Absatzmärkten zu machen, darauf baut nämlich Schaeffler, genau wie andere Unternehmen auch, der muss sich natürlich warm anziehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, China ist kein Markt, sondern China ist eine kommunistische Diktatur mit freien Marktwirkungen. Es sieht so aus, als ob, wenn die ganzen Unternehmen sich jetzt in China niederlassen und dort versuchen, ihre großen Gewinne zu machen, dann könnte es sein, dass in längerfristigen Zeiten, in 50, 60 Jahren, wir dürfen die Chinesen da nicht unterschätzen. Die haben 100 Jahrespläne und länger. Da dürfen wir nicht so kurzfristig denken. Und die wissen auch sehr genau, wie die westliche Mentalität funktioniert, wie die Studien ablaufen. Das studieren sie sehr genau. Und aus diesem Grunde lassen sich viele gerade dort vereinnahmen und dadurch lassen sich dann tatsächlich noch halbwegs gute Zahlen bewerkstelligen. Aber unterm Strich gesehen werden diese Unternehmen aus meiner Sicht, meine Prognose, Schiffbruch erleiden. So weit geht es da in meiner Prognose. Das haben, glaube ich, viele noch gar nicht erkannt.
Es gibt noch eine weitere Frage. Im Herbst letzten Jahres hat das Handelsblatt gemeldet, dass die Gewinne des Unternehmens Schaeffler, also aus dem Absatzmarkt in China sich ergeben hatten. Das gleiche ja auch bei Daimler-Benz, ne?
Ja, das ist so. Die Chinesen haben einen massiven Einfluss natürlich, nicht nur in China und auf die europäischen Unternehmen, die dort niedergelassen sind, sondern auch auf den europäischen Kontinent selbst. Sehen wir uns einfach mal an, diese Elektromobilität, die jetzt gerade in Deutschland, das ist ja kaum zu fassen, dieser Irrsinn, der da gerade läuft. Deutschland hat nun tatsächlich die ausgereifteste Antriebstechnik, die sauberste Antriebstechnik, die es bei Verbrennungsmotoren überhaupt gibt weltweit. Das ist ein unglaublicher, 100 Jahre alter Vorsprung, die in Deutschland herrscht gegenüber China. Und die Chinesen können diesen Vorsprung nicht einfach aufholen. Das geht nicht. Also, was machen sie? Sie bringen es dazu, durch ihre Einflüsse in deutschen Unternehmen, das darf man nicht vergessen, dass wir plötzlich eine Elektromobilität fordern, wo wir alle noch am Anfang stehen. Das bedeutet, jetzt steht China und Europa auf demselben Stand null und müssen von dort aus quasi neu versuchen, diese Technik aufzubauen. Was die Chinesen geschickt gemacht haben, sie haben im Vorfeld natürlich in Afrika die gesamten Rohstoffe, die man braucht für den Batterienbau, es ist ja auch eine sehr umweltschädliche Geschichte, aber auch die gesamten Produktionsbetriebe für den Batterienbau haben sie komplett in ihre Hand schon reingebracht. Das heißt, die deutschen Unternehmen stehen jetzt nicht nur am Anfang einer völlig neuen vermeintlichen Auto-Ära, die natürlich die gesamte europäische Wirtschaft dramatisch in Mitleidenschaft ziehen wird, sondern diese neue Industrie der Elektromobilität wird abhängig sein von den chinesischen Märkten, die bereits dort investiert sind. Und offenbar werden diese Dinge nicht einmal hinterfragt. Das ist wirklich tragisch, denn die Mentalitäten in Deutschland haben offenbar nicht erkannt, wie die Mentalitäten von chinesischen Managern laufen. Und das wird sich zeigen. Ich werde da was zu ausarbeiten auch.
Ja, da sitzt du auch schon dran. Ich weiß, das ist ein heißes Thema und das wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Ja, und jetzt gibt es noch eine Meldung, Andreas, für alle die Kurzarbeitergeld bekommen. Die FAZ schreibt, Beschäftigten in Kurzarbeit drohen Steuernachforderungen. Da heißt es, die Bundesregierung rechnet für 2020 mit Steuereinnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Grund ist der sogenannte Progressionsvorbehalt. Das Kurzarbeitergeld selbst ist ja steuerfrei, dennoch könnten auf die Arbeitnehmer Nachforderungen zukommen. Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag mitteilte, nimmt der Fiskus also 1,6 Milliarden ein durch den sogenannten Progressionsvorbehalt beim Kurzarbeitergeld. Dieser Vorbehalt bedeutet, dass das Kurzarbeitergeld den Steuersatz für den regulären Lohn und sonstige Einkünfte der Beschäftigten erhöht.
Ja, wir sehen hier jetzt eine ganz gefährliche Entwicklung. Der Staat beginnt langsam, das heißt die Staatsspieler, die dort sind, die Abgeordneten, um nicht zu sagen die Abgehefteten und all die Menschen, die dort in diesen staatlichen Strukturen arbeiten, dass die Steuereinnahmen wegbrechen. Dadurch, dass die Wirtschaft zusammengebrochen ist, sind die wichtigsten Steuerzahler, die mittelständischen Betriebe und deren Arbeitnehmer nun als Steuerzahler weitgehend ausgefallen. Stattdessen bekommen sie Unterstützung und Hilfe vom Staat, statt den Staat zu finanzieren. Das kann nicht lange gut gehen. Einer der wirklich, ich sage mal, fast armseligen Aktionismus, der hier stattfindet, ist jetzt plötzlich an die Kurzarbeitenden ranzugehen und denen noch Steuern abzunehmen. Das wird natürlich vorn und hinten nicht reichen. Was sich jetzt schon abzeichnet, ist, dass die produzierende Ökonomie Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Staat nicht mehr finanzieren können. Und jetzt wir kurz davor stehen müssen, aus meiner Sicht, dass man jetzt an die Vermögen herangehen muss. Und jetzt kommt der nächste Akt, der sich hier schon rausprognostizieren lässt, dass man die Vermögen besteuert, weil die Produktivität nicht mehr steuerbar ist, weil sie ausgefallen ist durch den eigenproduzierten Shutdown. Und dann geht nämlich es los mit dem Thema Vermögen wie Immobilien, Lastenausgleich und eben Vermögensteuern auf die Vermögen, die die Menschen eben halt auf den Banken haben und so weiter. Das heißt, jetzt wird es auch eng für diejenigen, die überhaupt noch etwas haben. Und das ist der Mittelstand und der gehobene Mittelstand, dem jetzt kurz davor steht, dem Garaus gemacht werden zu sollen. Also es ist schon ganz heftig, was sich da anzeichnet durch solche kleinen Meldungen wie Kurzarbeitergeldbesteuerung.
Das wird natürlich viele eiskalt nochmal erwischen.
Ja, ich rede ja nun schon seit langem darüber und ich mache das ja auch gar nicht gern. Und ich bin ja trotzdem immer noch fröhlich und bin auch noch gut gelaunt in dieser ganzen Geschichte, weil ich nur hoffen kann, dass die Leute, die das hören, dass sie sagen, ich fälle daraus meine Entscheidung und versuche auch mein Geld in Sicherheit zu bringen, um damit dann auch irgendwann wieder etwas Gutes zu tun. Denn es gibt auch die Zeit danach.
Auf die freuen wir uns auch. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Es kommt auch immer näher. Es liegt dabei viel an einem jedem selbst, dass er in seinem Vertrauen, in der Zuversicht bleibt. Denn die Vorgänge, die hier auf der Welt derzeit vor sich gehen, die sind natürlich so in diesem Maße noch nie aufgetreten. Jeder Mensch ist betroffen in irgendeiner Weise, muss sich damit auseinandersetzen, muss seine eigenen Herausforderungen bewältigen. Und dabei hilft ihm weder die Tagespresse in den Mainstream-Medien noch eine Regierungserklärung derjenigen, die diese harten Lockdown-Maßnahmen über die Menschen verhängen, sondern es hilft alleine der Blick nach oben, Gottvertrauen, ja. Zuversicht und das Wissen, nicht die Hoffnung allein, sondern das Wissen, dass am Ende wirklich alles gut geht, dass wir halt jetzt durch einigen Morast durchschreiten und warten müssen.
Ja, auch das ist meine Erfahrung, die ich aktuell mache. Ich bin gerade dabei und versuche aus der Vogelperspektive diese gesamte ökonomische, finanzielle, soziologische und politische Weltlage neu zu eruieren. Und ich komme da auch für mich zu ganz neuen Strukturen des Weltbildes. Aber das ist auch nur durch eines möglich. Ich lese die Bücher Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin. Und ich habe diese Botschaft mittlerweile tatsächlich als mein Grundfundament für mein Leben und alle meine Gedanken und Strukturen jetzt erfasst. Und aufgrund dieser Tatsache haben sich, weil ich meine geistige Ebene wiederentdeckt habe, die meinen Verstand dorthin ordnet, wo er hingehört, nämlich als Werkzeug eingeordnet in mein gesamtes System, was mir das Prinzip Leben zur Verfügung stellt. Und genau damit bin ich in der Lage, wie noch nie, geistesgegenwärtig wie noch nie, ich bin noch auf dem Weg dabei, tatsächlich die Zusammenhänge komplett neu zu verstehen. Viele fragen mich, wie kannst du die Zusammenhänge immer so schnell zusammenfassen? zusammenfassen und so schnell Ableitungen machen? Ganz einfach, indem ich die Schöpfungsgesetze als Grundlage dazu ziehe.
Ja, komplett kannst du es nicht, komplett kann es niemand. Das können wir Menschen nicht. Und wir stehen auch immer wieder vor der Erkenntnis, ich weiß jetzt endlich, dass ich nichts weiß. Das ist, wenn man angesichtig wird der unglaublichen Vollkommenheit der Schöpfungsgesetze, wenn man anfängt, das zu verstehen. Aber tatsächlich, dann weiß man auch, dass das, was wir hier derzeit auf der Erde durchmachen, ja ein Millionstel Teilchen alles dessen ist, was wirklich existiert. Und da kann man dann natürlich schon eine Art Übersicht sich selbst zulegen, indem man eins und eins zusammenzählt. Ja, wir sind so gut wie am Ende. Eigentlich wollte ich mit der Sendung beginnen, mit einer Meldung aus den USA. Und die kommt jetzt auch noch wenigstens ganz am Schluss. Joe Biden, US-Präsident seit Januar, ist jetzt doch auch im Mainstream langsam aufgefallen als irgendwie gar nicht anwesend. Einer, der zwar Exekutivorders unterschrieben hat am ersten Tag, dass zum Beispiel der Mauerbau der mexikanischen Grenze außer Kraft gesetzt werden soll. Und jetzt klagt der Mainstream bereits, viele Medien in den USA, auch in England, in Großbritannien, dass viel zu viele Migranten rüberkommen, dass es unzählige mehr sind als je zuvor. Und CNN, also eine der Hauptnachrichtensendungen und Sender, ist ganz besorgt und sagt, oh, es gibt wachsende Zweifel auch aus dem Volk. Und zwar hätten sich alle gefreut, dass er Präsident geworden sei, aber nach den ersten 7 Wochen seiner Amtszeit wachsen Zweifel. Die Amerikaner sind vor allem wegen einer Sache beunruhigt und zweifeln sogar seine Fähigkeit an, der mächtigste Mann des Landes zu sein. Nämlich, er hat ja noch, also bei der Amtseinführung ganz groß damit Stars wie Jennifer Lopez und Lady Gaga, hätte er eine Show gemacht, aber er sei einfach bis jetzt nicht vors Volk getreten, hat keinen Pressetermin gemacht, hat keine Rede gehalten. CNN-Reporter nennen ihn jetzt unsichtbar und der Moderator Brian Stelter sagt, es gibt viele Möglichkeiten, die Zugänglichkeit eines amerikanischen Präsidenten zu messen. Eine Möglichkeit besteht darin, Pressekonferenzen zu zählen. Nach dieser Zählung sieht Präsident Biden aktuell unsichtbar aus. Und CNN-Reporter Kevin Liptak zeigt eine Analyse der US-Präsidenten der letzten 100 Jahre, dass Biden hinter seinen jüngsten Vorgängern zurückbleibe. Die hatten alle innerhalb von 33 Tagen nach ihrem Amtsantritt eine Solo-Pressekonferenz abgehalten, so Daily Wire. Und die Pressesprecherin des Weißen Hauses hat auf die Kritik reagiert und sagt, dass es bald eine Pressekonferenz geben soll. Hat aber kein Datum genannt. Wir freuen uns auf eine vollständige formelle Pressekonferenz, aber in der Zwischenzeit beantwortet der Präsident regelmäßig Fragen der Reporter, die über das Weiße Haus berichten, sagt sie. Wir haben ja in den letzten Tagen auch eine ganze Menge Meldungen gesehen, Andreas, dass Joe Biden absolut Denkaussetzer hat, Sprachaussetzer, dass er, wie es jetzt auch in den amerikanischen Mainstream-Medien schon gesagt wird, wohl demente Züge hat, was man natürlich längst vorher wusste.
Ja, das wusste man schon vor dem Wahlkampf sogar und während des Wahlkampfs wurde es deutlich. Aber deshalb gibt es ja auch eine Vizepräsidentin und auch das hatten wir gleich schon im letzten Jahr gesagt, noch während des Wahlkampfes. Wer weiß, wie lange Joe Biden dort überhaupt Präsident sein wird, denn von Charisma kann ja nun überhaupt keine Richtung Rede sein und die politischen Entscheidungen lassen auch zu wünschen übrig. Also was da fehlt, ist natürlich überhaupt ein Repräsentant der Vereinigten Staaten von Amerika, spielt allerdings anderen aufstrebenden Weltmächten natürlich gut in die Hände.
Ja, so, das war's für heute. Wir haben es wieder nicht geschafft, 1:30 einzuhalten. Andreas wieder zu fleißig. Die Sonne scheint. Wir haben heute Morgen übrigens einen Regenbogen gehabt. Ich stelle euch den nachher ein. Dieser rosa Himmel, der hatte uns aufmerksam gemacht. Wir haben gedacht, warum ist alles rosa? Oh, die Wesenhaften haben uns einen Regenbogen geschenkt. Und das heißt, den spannen wir über die ganze Welt, schicken euch Hoffnung. Denn Regenbogen, ihr kennt die Geschichte der Arche Noah, Regenbogen heißt Hoffnung. Das sind die Zeichen aus dem Licht. Und in dem Sinne gehen wir unbeirrt den Weg weiter.
So soll es sein. Der Tag ist schön, die Sonne ist jetzt draußen, der Himmel blau, der See auch und der Kaffee wird gleich blubbern.
Und zwar braun.
Ja. Okay, er blubbert braun. Mit ein bisschen Milch rein, dann ist er nicht ganz so braun.
Dann ist er blond.
Dann ist er blond.
Also, wir freuen uns auf den blonden Kaffee. Ciao, bis später.
Ciao, ciao. Tschüssi.